das Schönste ist, aus der Nacht in den aufgehenden Tag zu fahren. Fantastisch.
Eigentlich hatte der Wetterbericht gestern gesagt, dass es keinen Regen geben soll, aber jetzt hat uns doch noch eine richtige Schauer erwischt. Dafür kommen wir aber in den Genuss von einem Regenbogen, der sieht aus, als wäre er nur ein paar Meter von uns entfernt.
1783, 10 Jahre bevor er auf den Platz der Revolution geköpft wurde, ließ König Ludwig XVI. Neben seinem Schloss eine Anstalt zur Aufzucht der wegen ihrer Wolle begehrten Merino-Schafe einrichten. In den verwitterten Scheunen der historischen Bergerie holen 6000 Teilnehmer aus 66 Nationen die Startunterlagen ab. Es ist Samstag, der Tag vor dem großen Ereignis. Schon 1891, als Paris-Brest-Paris erstmals ausgefahren wurde, lag der Start vor den Toren der Großstadt. Damals in Versailles, heute in Rambouillet.
Yes. I have to sign that. Mm-hmm.
Merci beaucoup. C'est tout.
Merci.
Wie alle Teilnehmenden hat Mona Walkenhorst sich qualifizieren müssen. Sie hatte in diesem Jahr bereits an 4 Prüfungen, sogenannten Brevets, teilgenommen. Das heißt, sie ist 200, 300, 400 und 600 Kilometer am Stück gefahren. Mona ist Ende 50, fährt aber zum ersten Mal Paris-Brest-Paris.
Ich fahre erst seit 2 Jahren Brevet. Ich bin eigentlich erst im letzten Jahr damit angefangen. Also ich bin schon immer Langstrecke gefahren. Ich fahre schon seit über 40 Jahren Langstrecke, aber so organisiert nicht.
Paris-Brest-Paris ist kein Radrennen, sondern eine Langstreckenfahrt, bei der Randonneure, Radwanderer, versuchen, 1200 Kilometer innerhalb von 90 Stunden zurückzulegen. Rainer Paffrath aus Köln hat das schon 5-mal geschafft.
Man bekommt das Rahmenschild. In dem Rahmenschild ist ein Chip integriert für die Zeitmessung. Und dann gibt es aber immer noch ein kleines Heftchen, in das Stempel und Uhrzeit eingetragen werden, an jeder Kontrolle. Das ist eigentlich auch immer das super Souvenir, was man dann nachher von Paris-Brest behält.
Jeder Fahrer bekommt eine reflektierende gelbe Weste, die nachts übergestreift werden muss. Die deutschen Randonneure, 833 an der Zahl, sind wie die Teilnehmenden anderer Nationen an ihren Trikots zu erkennen.
Hier, das ist meine Rennmaschine, die ist schon sehr alt, aber hat mich immer gut wieder zurückgebracht bisher.
Monas Langstreckenrad ist leicht, wirkt aber robust. Vor dem Start wird kontrolliert, ob die Beleuchtung funktioniert und alle Teile gut befestigt sind.
Ich habe das ein bisschen eingepackt, weil es hier alles so voll saut. Das muss man heute Abend natürlich noch mal ein bisschen rausmachen, damit es nicht morgen schon die ersten Defekte hat.
In Rambouillet und Umgebung sind alle Quartiere ausgebucht. Vor Wohnmobilen mit spanischen, italienischen und deutschen Kennzeichen werden Fahrräder geputzt. Die Spannung steigt.
Es ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Irgendwie haben wir den ganzen Tag gepackt und an der Ausrüstung gefeilt. Und jetzt geht es so langsam ins Bett. Wir haben so den Plan, dass wir um 3 Uhr aufstehen und so etwa gegen 3:30 dann tatsächlich zum Start fahren.
Rainer und Mona haben sich bereit erklärt, in den nächsten Tagen mit dem Handy aufzunehmen, was ihnen durch den Kopf geht.
Ich hatte gehofft, dass die Zahnschmerzen über Nacht weggehen. Sind sie aber nicht. Jetzt noch die letzten Vorbereitungen. Und so langsam wird es auch aufregend.
Sonntagnachmittag, kurz vor 4. Gleich wird es ernst. In vorderster Startreihe ein deutsches Trikot. Heiner Spanuth mit der Startnummer A191 hat platzsparend gepackt.
Also ich habe Tasche unterm Gepäckträger, eine noch unterm Oberrohr. Das muss dann reichen.
Heiner Spanuth kommt vom Radrennsport und darf in Gruppe A starten, weil er vorhat, die Strecke in nur 80 Stunden zurückzulegen.
Wichtig scheint zu sein, wenn man so den erfahrenen, den alten Hasen zuhört, möglichst lange erstmal auf dem Rad zu bleiben. Und so erfahrungsgemäß schaffe ich es vielleicht so 24 Stunden durchzuhalten. Und dann gucke ich mal, dann werde ich mal ein paar Stunden mich ausruhen, so ist der Plan. Und dann Stück für Stück weitersehen.
Neben der Startlinie ist eine kleine Bühne aufgebaut. 2 Moderatoren schwören die Starter nochmal auf die wichtigsten Gebote ein.
Boire avant d'avoir soif, manger avant d'avoir faim. Drink before you are thirsty, eat before you are hungry.
Sorgt dafür, dass man euch nachts sieht, trinkt, bevor ihr Durst bekommt, esst, bevor ihr Hunger kriegt.
5, 4, 3, 2, 1, stop. 3 Minuten.
Im Viertelstundentakt werden weitere 250 Fahrerinnen und Fahrer zur Startlinie vorgelassen. Mona hat sich die Startnummer N257 auf den Helm geklebt. Die steifen Fahrradschuhe knirschen im Kies. Was machen die Zahnschmerzen?
Ja, das ist nicht schön. Wir fahren halt mit, ne? Einfach immer schön an was anderes denken. Und es ist ja erträglich, also sonst wäre ich jetzt ja nicht hier, aber es nervt halt.
Um 19.30 Uhr geht die Gruppe N auf die Reise. Vorher kommt der obligatorische Stempel ins Fahrtenbuch. Teilnehmende mit Startnummern W bis Z sind Sonntagmorgen an der Reihe. Sie haben den Vorteil, sich eine Nacht weniger auf dem Rad um die Ohren zu schlagen, aber das Handicap, die Strecke in 84 Stunden bewältigen zu müssen.
So um 10 nach 3 hat dann brutal der Wecker geklingelt. Die Kaffeemaschine hat erst nicht funktioniert. Und so nach einer halben Stunde hatten wir aber dann doch 2 Tassen Kaffee.
Rainer mit 5 und sein Mitstreiter Christian Emt aus Köln mit 3 Teilnahmen sind sozusagen alte Fahrensmänner. In die Trikottaschen haben sie Energy-Riegel und Brot gestopft. Zeit für ein zweites Frühstück.
Das ist so ein Kaltshake, so ein hochkalorisches Getränk. Eigentlich so für Leute, die keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen können, wie wir.
Also ich glaube nicht, dass ich das nach 300 Kilometern noch trinken kann. Das schmeckt voll eklig. Ist das Schokogeschmack?
Ja.
An Kontrollstationen unterwegs werden Zwischenzeiten genommen, die man per App abrufen kann. Sobald die gesuchte Startnummer die Kontrollstation passiert, kommt eine Nachricht aufs Handy. Um 13.38 Uhr erreichen Rainer und Christian die Kontrollstation im 220 Kilometer entfernten Villennes. 26 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit meldet die App.
Wir haben nicht mit so einem starken Wind gerechnet. Alle sind ziemlich kaputt. Und jetzt machen wir erstmal kurze Pause, bevor es dann weitergeht.
Nach 300 Kilometern erreichen die Randonneure Fougères. Die beeindruckende Wallanlage diente, als die Bretagne noch selbstständig war, zum Schutz gegen Frankreich. Fougères war Hauptquartier des bretonischen Widerstands gegen die Revolution. Die Königstreuen, ein Band von Balzacs menschlicher Komödie, erzählt davon. In der Kontrollstation herrscht Hochbetrieb. In einer Werkstatt sind Fahrräder aufgehängt. Schaltungen werden justiert, zerschundene Fahrradmäntel gewechselt. In der Kantine schauen erschöpfte Randonneure geduldig zu, wie die Preise der Speisen in eine Registrierkasse eingetippt werden. Dann fummeln Finger in die langsam wieder Gefühl zurückkehrt Münzen aus dem Brustbeutel.
Alles ist ganz ruhig, manche sitzen schon an den Tischen und machen kleines Nickerchen.
In einer dieser Kantinen wurde ein Foto geschossen, von dem gerne erzählt wird. Es soll einen schlafenden Randonneur zeigen, dessen Kopf in einem Teller Spaghetti liegt. Rainer und Christian haben Mitstreiter gefunden.
Die beiden Michaels essen Nudeln mit Omelette, Christian Spiralnudeln mit Bohnen. Ich hatte einen Reissalat mit Thunfisch und Mais und eine leckere Quarkspeise.
C'est un lycée scolaire et là il y a les salles. Ici voilà. Donc on a fait des dortoirs, hein?
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer in hellblauen T-Shirts sind stolz, wenn alles funktioniert. Die Klassenräume des Gymnasiums sind zu Schlafsälen umfunktioniert. Platz für 300 Randonneure. Um die Mittagszeit ist nur ein Feldbett belegt. Um 13.20 Uhr meldet die App die Ankunft von Startnummer N257. Mona lässt gerade ihr Fahrtenbuch stempeln.
Ich kann das mit den Bergen gar nicht so gut. Ich habe dieses Höhenprofil gar nicht richtig angesehen. Bonjour. Und das dachte ich, das kann ich. Und vor Brest wird das mal hart, aber das ist überall total hart.
Bonjour.
Au revoir. Der Wind ist ein bisschen mehr als angesagt und das macht ganz schön was aus. Also Berge und Wind. Ich bin ja Gegenwind gewohnt, aber diese Hügel, also die haben das in sich. Das habe ich unterschätzt.
300 Anstiege, die meisten relativ kurz, aber die Anzahl zermürbt offenbar. Kilometerlang geht es vorbei an Getreidefeldern und Weiden. Die Bretagne ist dünn besiedelt. Manche der alten Bauernhöfe sehen verwaist aus.
Hallo.
Thibaut und Enzo strecken den Fahrern die Hände zum Abklatschen entgegen. Sie sind 9 und 6 und verbringen die Sommerferien bei Oma und Opa. Alle 4 Jahre fährt hier die große, weite Welt vorbei und manchmal hält sie an. Ein Fahrer öffnet den Reißverschluss seiner Tasche und überreicht seinen Fans ein Abzeichen des brasilianischen Randonneurverbandes. Fotografen mit Teleobjektiven sitzen am Wegesrand. Jeder Fahrer soll unterwegs wenigstens 10 bis 15 Mal abgelichtet werden. Ein Bahnhof an der Strecke Rennes-Saint-Malo. Hier könnte man theoretisch das Rad in den Zug laden und nach Hause fahren. Bei Paris-Brest-Paris gibt es keinen Besenwagen, der Gestrandete aufnimmt.
Oh, wir haben auch echt einen Schlag reingehauen. Und wir fahren immer vorne, ne? Und alle hängen sich hinter uns. Bonjour. Merci, madame.
Am späten Nachmittag lässt Mona in Trentignac stempeln.
Hier ist ja was los. Hier ist ja richtig Volksfest.
Der Tanzkreis zeigt komplizierte Schrittfolgen. Cidre und Bier fließen. Ein Moderator versucht, mit Randonneuren ins Gespräch zu kommen, die aber müde abwinken. Wie ein langes Band von Glühwürmchen zieht sich der Tross durch die Bretagne. Radfahrer, einzeln oder in Grüppchen.
Sprechen Sie Deutsch?
Ich spreche Deutsch nicht.
Ein bisschen.
Vor einsamen Häusern sitzen Familien. Kinder schwenken Wasserflaschen.
Wir haben gerade im Dunkeln angehalten. Und hier ist ein Tisch aufgebaut mit Getränken. Mehrere Familien sind hier und bringen uns sogar Gepäck. Und wir trinken kurz einen Kaffee. Christian hat seine Überschuhe angezogen, weil er immer so schnell kalte Füße bekommt. Und gleich geht's weiter.
Die Wälder um Loudéac dienten früher Räuberbanden und im Zweiten Weltkrieg Partisanen als Versteck. Die Kämpfe gegen die deutschen Besatzer im Sommer 1944 kosteten viele Menschenleben. Kurz vor Mitternacht erreichen Rainer und Christian die Kontrollstation. Sie sitzen seit 19 Stunden im Sattel.
Wir wollen mal gucken, ob es einen Schlafplatz gibt, aber das sieht irgendwie ziemlich überfüllt aus, ehrlich gesagt. Und dann, ja,
ich frage mal.
Schlafplätze für 4 Personen? Kein Problem. Weil viele Randonneure einen anderen Rhythmus haben, wird ständig etwas frei.
Ja, ich würde sagen, wir nehmen unsere Taschen.
Sachen packen super. Und nichts wie Hände.
Ja, super Sache.
0:01. Die App meldet, dass Mona Loudéac erreicht hat. Sie hat unterwegs einen Bekannten aus Hamburg getroffen.
Im Moment sind wir komplett fertig. Regen und Schlafentzug, so da denkt man, jetzt geht gar nichts mehr, ne?
Und vor allen Dingen macht mein Knie mehr Schmerzen. Das ist ja eh nicht so geeignet für Bergfahren.
Mona ist schon 30 Stunden unterwegs. Eine halbe Stunde hinlegen, mehr ist nicht drin. Auf dem Parkplatz wartet ihr Mann. Er darf zwar nicht auf der Strecke fahren, aber an den Kontrollen warten.
Viertel nach vier wecken, dann sind wir vielleicht 4:30 beim Frühstück. Ja?
Was kostet es?
Übernachten kostet 5 Euro, duschen 4. Aber das bringt eh nicht viel.
Ich bin jetzt im Schlafsaal.
Die ganze Nacht hindurch eilt der Weckdienst über die Flure, öffnet vorsichtig Türen und sucht nach der richtigen Bettnummer.
It's time to go.
Oh, thank you.
Yes?
Brest! Brest!
Die einen sind noch auf der Hin-, andere schon auf der Rückreise. Die Bucht von Brest. Radfahrer nutzen die alte Brücke, Autos die neue mit schrägen Seilen.
Lass uns 5 machen und dann fahren wir weiter. Sind ja noch 5 Kilometer.
Gerald Meyer und Klaus Vogel, P149 und P266, blicken auf die Stadt am Ufer der Bucht. Ein Traum in Blau.
Ich weiß heilig, aber jetzt haben wir die Hälfte. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Um 7:30 Sonntag sind wir los.
Also, jetzt 11:15. Ja, dann kann ich ausrechnen, gestern 24 plus 4,5 sind 28,5 und die 11, ja, 40 Stunden.
Aus der Nähe betrachtet ist Brest keine Schönheit. Die deutschen Besatzer nutzten den Militärhafen, verschanzten sich, als die Alliierten in der Normandie landeten und gaben erst auf, als die Stadt in Schutt und Asche lag. Rainer und Christian wirken erschöpft.
Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen, war ziemlich kalt und dann immer so bis, weiß nicht, 3:45, glaube ich, geschlafen, danach noch gefrühstückt. Wir haben jetzt wirklich nach 30 oder 31 Stunden haben wir die Hälfte geschafft und das ist schon mal echt gut. Ich denke, wir werden schon noch einige Kilometer schaffen heute.
Jetzt geht es mit wenigen Ausnahmen die gleiche Strecke zurück.
Es hat jetzt ein bisschen genieselt. Es ist so ein ganz leichter Nieselregen. Und die Bretonen sagen dazu wohl Il Bruit.
Ständig sieht man Randonneure, die sich am Straßenrand umziehen. Nicht schwitzen, aber auch nicht frieren. Daran versucht sich Rainer zu halten.
Wir haben unterwegs viele Teilnehmer gesehen, vermutlich aus Asien oder vielleicht auch Südamerika, die in dickste Jacken eingemummelt waren. Vermutlich machen denen die klimatischen Verhältnisse hier wirklich Schwierigkeiten.
Um 22 Uhr sind Rainer und Christian wieder dort, wo sie die gestrige Nacht verbracht haben. Zur nächsten Station sind es noch 4,5 Stunden, dann ist es 2.30 Uhr. Und man braucht sich eh kein Bett mehr zu suchen. Um 4:30 meldet sich Rainer.
Im Speisesaal von der Kontrolle in Tintagnac übernachtet, einfach auf dem Boden gelegen und jetzt 2 Stunden geschlafen. Und jetzt wollen wir die letzte Etappe annehmen. Hier liegen viele auf dem Boden rum, manche mit Rettungsdecken zugedeckt, manche auch ohne.
Mona ist offenbar auch auf der Rückreise. Um 0.48 Uhr wird sie an der Kontrollstation Carré registriert.
Mittwoch ist klar, mein Zeitfenster kann ich nicht mehr einhalten. Ja, zwischendurch gab es auch den Moment, dass man mal darüber nachdenkt, irgendwie zusammenzupacken und aufzuhören.
Bei den Randonneuren ist das meistens so, dass man außerhalb der Prä-Bs eigentlich nicht so viel Kontakt hat, aber trotzdem fühlt man sich aufgrund der Erlebnisse, die man so hat, auch richtig befreundet. Und mit Christian habe ich schon ganz viele Abenteuer erlebt. Wir haben Paris-Brest schon mehrmals bestanden, meistens auch wirklich gemeinsam, was gar nicht so einfach ist, weil wenn man auf so einer langen Strecke in der Geschwindigkeit nur ganz, ganz wenig auseinander ist, dann fällt es schwer, gemeinsam zu fahren. Aber wir haben das schon ein paar Mal geschafft.
64 Stunden haben sich die beiden vorgenommen. Wenn nichts dazwischen kommt, sollten sie Rambouillet spätestens um 22 Uhr erreichen.
So, ich bin jetzt gerade auf dem letzten Stück. Ein endloses Asphaltband, Wind, extrem rauer Asphalt. Irgendwie meint man, man kommt überhaupt nicht von der Stelle.
Am Ziel, dem Hof der historischen Bergerie, warten 150 Meter Kopfsteinpflaster. Erstaunlich frische Randonneure filmen mit dem Handy filmende Zuschauer. Andere können sich kaum noch im Sattel halten. Der Kopf wippt hin und her. 100 Teilnehmer aus Thailand, 390 aus Indien und 430 aus Japan. Paris-Brest-Paris ist in Asien beliebt. Unter großer Anteilnahme erreicht der erste Fahrer des Cochin Bikers Clubs das Ziel. Kedi Leju hat an Kontrollstellen höchstens 1,5 Stunden geschlafen. Er ist dieses Jahr schon 1000, 1200 und 1400 Kilometer gefahren. Von Delhi nach Nepal und wieder zurück. Verglichen mit Indien geht es auf den Straßen in Frankreich entspannt zu. Wenig Leute, wenig Verkehr. Indien ist ja dicht bevölkert und Teilnehmer am Straßenverkehr haben Radwanderer überhaupt nicht auf der Rechnung. Im Bundesstaat Kerala im Südwesten Indiens herrscht tropisches Klima. Und in der Bretagne sinken die Temperaturen im Sommer nachts auf 3 bis 5 Grad. Das ist einfach zu kalt. Rainer zückt sein Fahrtenbuch und kramt sein bestes Schulfranzösisch hervor. Die Prüfung ist bestanden. Herzlichen Glückwunsch, ich darf Ihnen diese Medaille überreichen und einen Gutschein für ein Abendessen hier im Zelt. Wenn Sie möchten, können Sie auch duschen. Radfahren kann ein Rausch sein, aber Aufmerksamkeit empfiehlt sich.
Man muss ja auch unheimlich konzentriert sein während der Fahrt. Wir fahren ja wirklich auf 10 cm Abstand teilweise, wenn wir im Windschatten sein wollen. Und da muss man ja höllisch aufpassen. Physisch war das wirklich raubend wahrscheinlich für den Körper, aber man kommt wieder, kann auch Werte wieder so aus unterschiedlichen Blickwinkeln einschätzen. Und das ist dann auf der anderen Seite unglaublich erfrischend.
Was ist wichtig im Leben? Essen, Trinken, Schlafen, Zuspruch, Anerkennung und Freundschaft. Alle Fahrer, die Donnerstagnachmittag eintreffen, liegen außerhalb des Zeitrahmens.
Aber gemacht haben sie es trotzdem. Genau. Ich meine, man muss die Leistung sehen. Und das sind so viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Es können körperliche Sachen sein, dass man sich durchsitzt, ja, dass es nicht geht. Es können Verdauungsprobleme sein, dass man nichts essen, nichts trinken kann. Oder irgendwie, ich habe gesehen, eine junge Frau, relativ zierlich, die hatte eine Helmlampe und hatte hinten einen schweren Akku dran. Kann ich nur vorwarnen, das habe ich mir selber mal so gegangen. Diese Gewichtsverteilung auf die lange Strecke führt dazu, dass man nachher die Halsmuskulatur überhaupt nicht mehr anspannen kann. Dann hängt der Kopf nach unten, sogenannter Schirmer's Neck.
Das Leiden der Langstreckenfahrer, benannt nach Michael Schirmer, der das Race Across America nur fortsetzen konnte, weil er das Kinn mit der Hand hochhielt. Joachim Mühlberg, T224, hat die 90-Stunden-Marke um 16 Minuten verpasst. Das Pech begann mit dem Ausfall der Helmlampe.
Ich habe keine Panne gehabt, aber mir ist mitten in der dunkelsten Finsternis die Kette abgesprungen. Dann hat man dieses relativ schwere Fahrrad mit den ganzen Anhängseln dran, muss die Kette aufspannen, fuhrwerk irgendwo im Dunkeln rum, denn der Nabendynamo, der geht aus, wenn das Rad steht.
Mike Dabelstein, X257, hat es geschafft, aber Schlaf bitter nötig.
Die erste Nacht habe ich gleich in Tendjak übernachtet, nach 360 Kilometern. Zweite Nacht bin ich dann durchgefahren, musste dann eben halt nur am Tag mich kurz mal hinlegen, dann für eine halbe Stunde sowas die Augen zugemacht. Und die dritte Nacht habe ich dann zweimal mich an so eine Hauswand gelehnt, weil ich einfach müde war und nicht mehr Radfahren konnte.
Und wo bleibt Mona? Die letzte Zwischenzeit wurde Mittwoch um 11.27 Uhr aus Ludiak gemeldet.
Jetzt ist es 4 Uhr gleich, Donnerstagmorgen. Und ja, ich fahre auch weiter. Jetzt geht's gleich los und jetzt fahre ich noch so weit, wie ich komme. Irgendwann heute Nacht muss ich dann ja mal irgendwo ankommen. Und ja, ich hoffe, bis dahin ist es dann geschafft. Schauen wir mal.
Kurz vor Mitternacht trifft ein völlig erschöpfter Radler ein. Glücklich darüber, dass die Stempelstelle noch offen ist.
Thank you very much. There are still four more people, four more in the forest.
Gestern Nacht, kurz vor 12, war ich dann fertig.
Mona hat die Unterkunft angesteuert, um erstmal auszuschlafen. Auf der Rückfahrt von Brest lief nichts mehr nach Plan.
Dann hatte ich eine Panne, dann musste ich in eine Werkstatt. Total nette Leute haben das sofort auf den Ständer gehängt und die Schaltung repariert. Auf der Rückfahrt muss sie irgendwann nochmal pennen, das geht sonst nicht. Und dann ist gar nichts mehr aufzuholen, das geht dann nicht.
Ja, Roadbook?
I have a roadbook, but I was out of time.
Ihr Fahrtenbuch für den Eintrag. Ich habe es, aber ich habe doch die Zeit überschritten.
Thank you.
Egal, wer das geschafft hat, bekommt eine Medaille.
Ach, das ist ja süß. Ich kriege ja trotzdem eine. Das ist jetzt ja echt groß, ne?